Klausen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zur letzten Folge meines Podcasts Klausen mit Klausen in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten. Und ich bin tatsächlich rausgefahren aus Hamburg nach Großensee, um die weltberühmteste deutsche Podcasterin zu besuchen, Johanna Haberer, vielen bekannt mit ihrer Schwester Sabine Rückert von den Pfarrerstöchtern, die jetzt schon bald ihren ersten großen, sehr erfolgreichen Podcast, der 2-3 Monate länger läuft als meiner und viel, viel mehr Hörerinnen und Hörer hat, abschließt. Liebe Johanna, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
Herzlich willkommen. Ich wohne hier mit meiner Schwester zusammen, hier draußen am Großen See. Ja, genau. Ich habe dir schon alles gezeigt hier.
Ja, es ist wunderschön. leider ist es zu kalt, sonst wäre ich gleich in den See gehüpft.
Genau.
Nein, das ist sehr schön. Eigentlich bräuchte ich ein bisschen Schnee noch, um ganz in weihnachtlich eingestimmt zu sein. Denn über Weihnachten wollen wir heute reden. Das tun Theologiefachleute selten. Ist mein Eindruck. Wirst du es auch so sagen? Oder und wenn ja, wie würdest du das erklären?
Also es gibt, wenn man in der Literatur guckt, auch in der wissenschaftlichen Literatur, ganz wenige Bücher, die sich tatsächlich mit Weihnachten beschäftigen. Das zum Beispiel von dem Matthias Morgenroth, der über das Weihnachtschristentum geschrieben hat und da eine sehr tolle Arbeit geschrieben hat bei Tim. Aber dann auch ein kleines, so für allgemeine Lektüre zusammenfassend geschrieben.
Eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde es eines der besten theologischen Bücher der letzten Jahre. Wir kommen da bestimmt noch drauf, weil der Matthias Morgenroth es eben geschafft hat, diese moderne Erfindung des Weihnachtsfestes als eines großen Kultur- und Konsumereignisses überhaupt erst theologisch in den Blick zu nehmen. Und das ist für viele ordentliche Theologinnen und Theologen ja sowieso eine Anfechtung. Deshalb ist das selten ein Thema. Aber ich dachte, wir beide unterhalten uns mal drüber. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass in der akademischen Theologie Volksfrömmigkeit jetzt nicht gerade gerne bedacht wird. Aber da hast du ja keine Scheu.
Nein.
Du bist ja erstens nicht nur Theologe, also Universitätstheologin, sondern auch Publizistin. Insofern weißt du, was die Öffentlichkeit eigentlich interessiert, was sie wissen will, was sie hören will. Und du bist auch nicht nur Pfarrerstochter, sondern auch Pastorin. Und darauf kommen wir noch Weihnachten auch aktiv. Mhm. Bevor wir aber auf Weihnachten zu sprechen kommen, vielleicht ganz kurzer Rückblick. Wie hast du denn diesen Advent in diesem Jahr erlebt und gestaltet? Die Leute denken ja immer gleich Weihnachten, aber vorher ist ja der Advent. Spielt der bei dir eine Rolle?
Na, du siehst ja hier, da brennen 3 Kerzen. Das habe ich von unserer Chefin des Kirchenvorstands, die selbst bindet, geschenkt bekommen. Ich bin gerade auf so einer Aushilfsstelle, rüstige Rentner, helfen bei diesem Pfarrermangel aus. Und da helfe ich in der Gemeinde in Trittau hier vor Hamburg aus und übernehme jetzt auch die Weihnachtsgottesdienste. Aber der Advent ist natürlich in einer Gemeinde ganz, ganz dicht. Wir haben also hier neue Kollegen eingeführt am ersten Advent. Da war schon richtig die Kirche brechend voll. Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben mit unserem Chor das Weihnachtsoratorium gesungen. Vorher hatten wir mit einem Schauspieler vom Schauspielhaus, dem Markus John, hatten wir ein Kinderweihnachten, wo das Weihnachtsoratorium von Bach erklärt wurde mit den ganzen Instrumenten, die da saßen und die Trompeten und so. Also es ist sehr adventlich bei mir, wenn man ihn in der Gemeinde verbringt.
Das stimmt. Ich gehe übermorgen ins Weihnachtsoratorium in Berlin. Da singt ein Mitbewohner von der WG unserer Tochter. Da war ich letztes Jahr schon. Da hatte ich ein besonderes Erlebnis. Kurz vorher war eine Freundin verstorben und ich hatte dann so Stress und alles Mögliche gemacht und nicht wirklich das bedacht. Und dann saß ich im Weihnachtsoratorium, das hatte ich noch nie, und ich habe die ganze Zeit geheult.
Geheult, ja.
Wahnsinn. Mal sehen, wie es
Ja, bei uns war auch so ein Weihnachtswunder, weil unsere Kantorin, die das alles vorbereitet hatte, mit den Kindern. Wir hatten einen Kinderchor, wir hatten den Erwachsenenchor, wir hatten 17 Musiker, war alle Riesenkoordination unterschiedlich, waren bestimmt 120 Leute an dem ganzen Projekt beteiligt. Und unsere Musikerin, die das alles zusammenhielt, die war eine Woche vorher erkrankt. Und zwar so, dass sie keine Kraft hatte, dieses Oratorium zu machen.
Und dann?
Gute Frage, ja. Die rief dann eine Freundin an, die Friederike Schorling, ich weiß nicht, ob die, ja, die was sagt. Und die hat es dann übernommen von heute auf morgen. Und da passierte das Weihnachtswunder. Alle fühlten sich zuständig. Alle fühlten jetzt erst recht. Und dann saß unsere Musikerin oben auf der Orgelbank, wo sie sich hingeschleppt hatte mit ihrer Influenza. Und heulte die ganze Zeit, während wir da jubelten. Ja, aber es lief und alle waren sowas von herzhaft dabei zu sagen, jetzt erst trotzdem, weil jetzt wird's Weihnachten und das singen wir jetzt für die Barbara Fischer, singen wir jetzt.
Ah, sehr schön, sehr schön. Hoffentlich ist sie gesund für den ganzen Heiligabend-Gottesdiensten.
Hoffe ich auch, ja.
In der Tat, das wird oft übersehen, der Advent ist eben auch eine sehr gut besuchte, kirchlich intensiv angenommene Zeit. Viele Menschen gehen aber trotzdem nicht in die Kirche, sondern gehen auf Adventsmärkte. Das ist ja nochmal ein ganz neues Phänomen. Nimmst du das wahr? Gehst du dahin?
Bei uns ist der Adventsmarkt rund um die Kirche. Wir haben da einen Glühweinstand, haben jetzt irgendwie 11.000 Euro eingenommen. Ein ganzes Wochenende waren alle da gestanden und haben verkauft. Gleichzeitig Kirchenführungen gemacht, gleichzeitig Adventssingen in der Kirche gemacht, sodass wir versuchen, also in meiner Sprache heißt es immer, wir versuchen, diese Veranstaltungen zu taufen. Also wir versuchen, diese sehr säkular angelegten Veranstaltungen mit unserer Präsenz und einladenden Präsenz mitzugestalten, dass die Leute sagen, ist ja schön, dass es die Kirche gibt. Also zum Beispiel das Adventslicht, das ist eine Veranstaltung, diese ganzen Adventsmärkte sind ja Kaufleute, die das zusammen machen. Denen habe ich dann nach dem ersten Advent das Adventslicht gebracht zu ihrer Gilde. Die sind da zusammen und veranstalten das. Die kriegen dann vom Pfarrer oder der Pfarrerin das Adventslicht überliefert. Und dann singen die Kinder noch was für die. Und dann fühlen die sich auch bei uns eingeladen. Und man glaubt es nicht, wie viele Leute, wenn das so ein Weihnachtsmarkt rund um die Kirche ist, wie viele Leute dann reingehen. Wir sind ja auch noch, ist bei uns die katholische Gemeinde eingezogen, sodass wir versucht haben, uns gemeinsam einzurichten im Kirchenraum. Also wir haben jetzt eine Maria und eine Bank.
Auch ein Tabernakel?
Wir haben einen Tabernakel auf unserem Altar stehen. Das, wir haben das alles geräuschlos durchgebracht. Keiner beschwert sich und alle halten zusammen. Aber das ist natürlich, die Leute sind neugierig. Wie schaut es jetzt da drinnen aus? Und was total angenommen wird, ist eben dieses Maria, vor der man sitzen kann und Licht anzünden kann. Die Leute haben eine große Sehnsucht, glaube ich, nach solchen stillen Ritualen und nach offenen Kirchen.
Sehr schön. Das in meiner Nachbargemeinde in Hohe Luft ist es ähnlich, so ein Markt um die Kirche. Und ich finde das ganz wunderbar. Bei den großen, sehr kommerziellen, dann auch ein bisschen inhaltlich entleerten, bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Aber sollen die Leute machen, was sie wollen. Aber wenn es natürlich hier nochmal in so einem dörflichen, Trittau ist es eine Kleinstadt eher.
Ist eine Kleinstadt, ja.
Eine Kleinstadt, aber Kleinstadt mit dörflichem Ambiente, dann ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit.
Aber zum Beispiel der runde Tisch von unseren ganzen, die ganzen Einrichtungen und die ganzen Gruppen, die sich jetzt um Vielfalt und um buntes Trittau bemühen und gegen, was sagen wir, wir sagen nicht gegen rechts, sondern wir sagen für Respekt und Demokratie. Die gehen dann auch in die Kirche, die ja eigentlich traditionsgemäß relativ kirchendistant sind. Mhm. Die gehen in die Kirche und lesen halt dann Brecht-Texte dort oder so ähnlich.
Sehr schön. Okay, das war dein Advent. Das klingt sehr schön. Mhm. Noch ein bisschen ist ja. Dann kommt aber Weihnachten, worüber wir eigentlich reden wollen. Ganz simple Frage, freust du dich auf Weihnachten? Freust du dich noch auf Weihnachten?
Ja, ich freue mich total. Ich freue mich. Eigentlich, je älter ich werde, desto mehr.
Warum?
Ja, weil wir, ja, das ist eine ganz
doofe Frage, Entschuldigung.
Eine doofe Frage. Ich freue mich drauf, weil die Kinder kommen alle nach Hause. Ich wohne hier in der Wohngemeinschaft und alle Kinder sind beim Studieren oder Arbeiten. Aber trotzdem kommen sie alle an Weihnachten nach Hause. Das ist mal die allergrößte Freude, dass sie alle um einen Tisch sitzen. Wir sitzen dann am Weihnachtsabend alle hier an diesem Tisch, wo wir sitzen. Der ist so, na, vielleicht 3,5 Meter lang oder so. Da sitzen wir, dann steht da in der Ecke ein riesiger Baum, den die Kinder dann, die jungen Leute schmücken. Ich bringe dann immer mit eigenen Händen aus Franken, wo ich ja lange gelebt habe, bringe ich dann fränkische Bratwürste mit. Und dann wird selbst gestampftes Sauerkraut, wird dann gekocht und dann gibt es schönes, großes, schwarzes Brot und dann ein Senf dazu. Und das ist unser Abend. Und dann sitzen wir um den Weihnachtsbaum und lesen uns Geschichten vor. Meine Tochter setzt sich ans Klavier und spielt Lieder, die wir dann zusammen singen. Das ist also ganz traditionell, muss ich jetzt sagen. Oder ich packe auch mal die Geige aus. Ganz traditionell. Wir singen, wir lesen Geschichten. Mein Bruder, der hat mir, weil ich ja jetzt so ein bisschen wieder im Pfarrdienst bin, hat mir ein Büchlein zusammengestellt, seiner ganzen Familie, seinen Enkeln. Und ich habe auch eins gekriegt, wo die schönsten Adventsgeschichten, mit denen wir aufgewachsen sind, zu gesammelt sind.
Darauf komme ich. Ja. Ich sortiere mal. Also ich höre dir gerne zu. Und wenn es traditionell ist, muss man sich dafür nicht entschuldigen, wenn es schön ist. Also Weihnachten hat... Matthias Morgenroth hat das schön aufgefächert, hat natürlich ganz zentral damit zu tun, dass die Geburt eines Kindes und nicht der Tod eines Mannes im Zentrum ist. Das ist sozusagen, und das hat ganz viel zu tun mit Inkarnation, also Gott wird Mensch. Und das spiegelt sich wieder in der häuslichen Feier, in dem Essen eine große Rolle spielt. Und das kann entweder was ganz Teures und Wunderbares und Kostbares sein, oder es ist was Deftiges, aber etwas, was eine besondere Bedeutung hat. Du bringst deine Würste mit und das andere wird gemeinsam gemacht. Und dann die eine große Tafel, die man ja sonst im Alter auch nicht immer hat, dann ist da jeder so sein Butterbrot. Also dieses Essen spielt eine große Rolle und natürlich, wenn es einem geschenkt ist, eine große Gemeinschaft und dass Kinder auch wiederkommen, ist auch nicht immer selbstverständlich, oder dass man welche hat.
Dass sie gerne kommen.
Und dass sie gerne kommen.
Ja.
Und dann alle auch in ihre Rollen wieder fallen. Und dann am zweiten Tag gehen alle schon mal wieder spazieren, was auch dann wieder reicht.
Wir brauchen mal dringend Luft wieder zueinander. Ja, genau.
Aber nein, das sind ja schon schöne Phänomene. Und dann ganz altbürgerlich, wenn ich sagen darf, so entstand ja das Weihnachtsfest, das bürgerliche Weihnachtsfest im Nordischen Jolle, mit bestimmten Geschichten, also mit Literatur. Und mit Musik, Hausgemacht,
genau.
Selbstgemachter Musik.
Genau, so machen wir das. Also so machen wir das. Was ich aber jetzt zum Beispiel gelernt habe, ich bereite jetzt gerade meine Weihnachtspredigten und Weihnachtstexte, die ich schreibe. Was ich gelernt habe, ist, dass es zum Beispiel die polnische und die spanische Sitte gibt. Aber im Pietismus gab es bei uns auch, dass man Weihnachten immer einen Stuhl leer hatte. Dass man einen leeren Stuhl aufgebaut hat. Und zwar jetzt nicht so sehr, naja, natürlich, Christus kommt herein, wenn man das nach Matthäus 25 bedenkt. Also jeder, der hereinkommt und Hilfe braucht, der ist Christus, sagt ja dieses Gleichnis übersetzt. Aber auch, finde ich, so ein schönes Zeichen für das Öffnen der Blase, der Familienblase oder der christlichen Blase. Ich zeige, Weihnachten ist eigentlich ein Fest der Überraschungen. Das Interessante, es könnte wer reinkommen. Ja, und was so interessant ist, ist, dass wir ja diese festgefügten Rituale haben. Jede Familie hat ihre eigenen. Wir haben das mit den fränkischen Würsten. Und jede Familie hat auch ihr eigenes Essen und sowas, was alles tradiert ist. Und dass wir ausgerechnet an einem Fest, wo alles singen, es fängt alles neu an, und das Oberste wird zum Untersten gekehrt und so. da haben wir die festesten Rituale im ganzen Jahr.
Das stimmt.
Und dann haben wir eingepackt das Phänomen der Überraschung. Das haben wir dann in die Päckchen gepackt. Das soll ja dann die Überraschung.
Das Geschenk.
Das Geschenk.
Die Geschenk.
Genau, das Geschenk. Wir sind beschenkt. Und deswegen beschenken wir uns gegenseitig.
So. Und spielt das bei euch noch eine große Rolle? Jetzt, wo die Kinder größer werden, nimmt das ja auch, also verändert sich, nimmt auch ein bisschen ab. Ja. Aber also schenkt ihr euch noch?
Oder, ja, also wir haben
oder macht ihr es weniger?
Wir haben die Sitte, dass wir uns als Wohngemeinschaft, Hausgemeinschaft, die wir uns hier fühlen, wir schenken uns zu Weihnachten was Gemeinsames. Also wenn du jetzt hier zu dem Fenster rausguckst, siehst du da so eine Hüpfburg. Also so ein
Trampolin.
Ein Trampolin. Das zum Beispiel haben wir uns vor, ich glaube, 4 Jahren zu Weihnachten geschenkt.
Ja, schön.
Und wenn Kinder kommen, gehen sie da raus. Wir in wachsendem Alter immer weniger.
Das ist gut für die Fazien, habe ich mir sagen lassen.
Ja, aber es ist gut, dass es da ist. Es ist auch wunderschön, im Sommer in der Sonne drauf zu liegen. Ja, also solche Sachen schenken wir uns. Oder eine neue Beleuchtung. Oder also irgendwas, was wir alle brauchen. Oder wir schenken uns, dass wir zusammen ausgehen, irgendwo, wo man sonst nicht hingeht. Also wir schenken uns schon was, aber wir denken uns das gemeinsam aus und schenken uns das gemeinsam.
Ja. Schön. Eine Assoziation noch zum leeren Stuhl. Auf die Kindheitsgeschichten komme ich gleich noch, aber auf den leeren Stuhl wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Eine Wahrnehmung bei mir, aber auch bei vielen, wenn ich so selber Gottesdienstfeier oder mit Leuten zu tun habe, ist, dass an Weihnachten auch ein Totengedenkenfest ist. Also ich habe das in diesem Jahr besonders, doch 4 enge Freunde aus meinem Alter, so um die 60, unter 60 gestorben. Einerseits weiß ich, dass das für die Familie ein schwerer Weg ist, dann Weihnachten zu feiern mit einem frischen Todesfall. Und zugleich habe ich aber auch den Eindruck, Menschen denken nicht nur am Ewigkeitssonntag, wo das in Kirchen ja vorgesehen ist, oder Ostern an die Verstorbenen, sondern Weihnachten als eben doch auch so aufgeladenes Familienfest macht einem nochmal bewusst, wer fehlt. Nimmst du das auch wahr?
Ja, ich nehme das auch wahr. Und es gehört ja auch zu den psychotherapeutischen Trauerritualen, einen leeren Stuhl aufzubauen mit Menschen, die dabei sind, Trauer zu verarbeiten. Und das kann natürlich dafür stehen, dass einer fehlt. Es kann aber auch ein Ritual des Übergangs sein. Es beginnt etwas Neues, es kommt jemand Neues herein. Ja?
Oder wir nehmen jemanden noch in Gedanken mit in unsere Mitte.
Ja, genau. Also es ist aber so ein, auch dieser leere Stuhl ist ein Ritual des Übergangs, ja, finde ich. Also nicht nur des Vermissens, sondern vielleicht dann auch oder mit der Chance eines Übergangs. Es wird etwas Neues Platz nehmen. Und das finde ich ein tolles Symbol. Ich werde, denke ich, Weihnachtsnacht werde ich über den leeren Stuhl predigen und ihn mitten vor den Altar stellen.
Das ist schon mal sehr schön. Aber auf die Predigten komme ich gleich noch. Ja. Kindheitserinnerungen. Wie wichtig sind für dich Kindheitserinnerungen, beziehungsweise, du hast ja schon gesagt, ein paar Rituale haben sie einfach durchgetragen. Das eine oder andere wird auf dem Weg vielleicht auch verloren gegangen sein. Wie wichtig sind für dich und jetzt deine Familie, WG, eigene Kindheitserinnerungen, wenn ihr selber Weihnachten feiert, jetzt, wo ihr keine Kinder mehr seid?
Also wir machen vieles so, wie wir es gelernt haben. Wir sind ja mehrere Familien mit unterschiedlichen Traditionen. Die versuchen wir zu integrieren. Aber was wir vor allem versuchen, meine Schwester und ich, wir versuchen niemals so eine furchtbare Stimmung aufkommen zu lassen, wie immer bei uns war.
Ach was?
Ja.
Weil das so Familie voller Stress war.
Es war, nein, mein Vater war ja kein normaler Gemeindepfarrer. Der war so Diakoniepfarrer, das heißt, er hatte frei an Weihnachten. Aber es war für ihn so unglaublich besetzt. Er zog sich dann den schwarzen Anzug an und wir durften keinen Mucks machen und wehe, es lachte jemand. Und dann wurde natürlich dann vorgespielt auf der Geige und auf der Gitarre und wehe, es funktionierte nicht und wehe, es ging irgendwas schief und so. wir beide, meine Schwester und ich, sagen, wir haben ganz viel mitbekommen, aber wir lassen uns an Weihnachten die Laune nicht verderben. Und wenn wir lachen müssen an ernsten Stellen, dann lachen wir einfach. Ja. Also das, da sind wir uns alle einig, auch in der ganzen Familie. Bei meinem Bruder weiß ich es nicht, ob der nicht diese Rolle doch eher übernommen hat, aber wir Schwestern, wir sagen, wir lassen uns da die gute Laune an Weihnachten nicht verderben.
Sehr interessant. Zu Weihnachten gehört ja auch viel Weihnachtshumor, viel Weihnachtskomik, also höherer und niederer Art. Loriot fällt einem ein, weil natürlich das hochbesetzte Weihnachtsfest auch danach schreit, aufgebrochen zu werden. Und irgendwas muss auch schieflaufen und der Baum muss irgendwann auch mal umgekippt sein, hoffentlich ohne brennende Kerzen, damit man auch das erzählen kann und damit man das auflockert und damit es ein menschliches Fest wird, weil es sonst auch zu viel wird.
Ich glaube, die Beliebtheit liegt einfach da. Das Weihnachtsfest, das ist natürlich, dass sich jede Familie erinnert an Geburten. Und dieses unglaubliche Gefühl, ein neuer Mensch ist da. Mhm. Das schreibt ja auch, glaube ich, der Morgenroth schreibt ja auch, dass es im Grunde genommen das Fest des Menschseins ist. Oder man könnte auch sagen, der Anthropozentrismus ist geboren, wenn wir es jetzt mal für die akademischen Kollegen machen. Also das im Zentrum ist der Mensch. Und ich glaube, diese unglaubliche Geburtsmetapher, die ist sehr stark. Und da hat der Evangelist Lukas wirklich in die Vollen gegriffen. Mhm. Der hat ja diese Geburt in den ganzen Kosmos gelegt und da jubiliert alles von vorne nach hinten und so. Und in der Mitte ein kleiner Mensch. Also ich glaube, deswegen ist es auch bei den Menschen so beliebt. Weil jeder dieses Grundgefühl kennt, ein neuer Mensch macht alles nochmal neu, wirft alles durcheinander. Und ich weiß es nicht, wie das bei deinen Kindern war, aber ich habe ja leider nur eine Tochter, aber als die geboren war und dann machte die Augen auf und dann schaut ein ganz neuer Mensch dich an. Und dann hast du das Gefühl, du musst dich vorstellen. Mein Name ist Johanna, ich werde dich die nächsten 20 Jahre und wenn alles gut geht, auch noch länger begleiten, wir sollten uns jetzt einander vorstellen. So ungefähr, so ein Gefühl hatte ich da.
Ja, das ist sehr interessant. Ich las heute in dem Adventskalender Der andere Advent eine sehr schöne Geschichte von einer bulgarischen Schriftstellerin, die erzählt, wie ihr Kind geboren ist und die bulgarischen Eltern, jetzt Großeltern, kommen aus der Provinz, 1000 Stunden mit der Bahn gefahren und kommen in ihre kleine Wohnung und sehen dieses Baby und küssen dem Baby die Hand. Was man in Bulgarien eigentlich umgekehrt macht. Die Kinder, also in der patriarchalen alten bulgarischen Gesellschaft, die Kinder küssen den Erwachsenen die Hand, den Großvater, der Großmutter. Hier aber umgekehrt. Ja. Und das ist eben genau dieser Zauber der christlichen Weihnacht, dass da ein Mensch neu da ist, der dann auch natürlich eine besondere Bedeutung hat, weil in ihm Gott erscheint. Jetzt aber doch nochmal eine Frage. Wir sind ja jetzt gar nicht kulturpessimistisch und auch nicht miesepetrig, aber wenn man sich jetzt mal die globale Weihnachtskultur anschaut, die dann sich zum Teil ja auch von den christlichen Prägungen gelöst hat, kommt dieses Moment davor? Also ich überlege gerade, denn da spielt vor allen Dingen der Weihnachtsmann eine Rolle. Das Christuskind kommt natürlich jetzt nicht vor, oder kaum. Oder ist es dann, dass das Kind dadurch präsent ist, dass der Weihnachtsmann, ganz unreligiös gedacht, Kindern was schenkt? Also ich finde es nochmal interessant, weil dieses Motiv, das Neue kommt und das kommt in Gestalt eines winzigen Wesens auf die Welt. Und das ist das große Wunder. Und das ist für Christenmenschen wie für nicht christlich eingestellte Menschen gleichermaßen ansprechen. Deshalb meine Frage, würdest du sagen, das kommt auch sozusagen bei den nicht christlichen Weihnachtskulturen vor?
Erstens ist es ganz interessant. Meine Schwester hat einen Untermieter oder einen Mitmieter, der kommt aus Indien. Er liebt Weihnachten. Er ist Hinduist. Oder Hindu,
Hindu
sag mal. Er ist Hindu und liest mit meiner Schwester zusammen dieses Büchlein, das mein Bruder uns verteilt hat, mit Begeisterung, Selma Lagerlöf-Geschichten und was auch immer. Und er sagt, wir lieben alle Weihnachten. Wir Inder lieben alle Weihnachten. Und der bezog sich aber schon auf dieses kleine Kind, als er mir das erzählt hat. Und wenn man dann sieht, dass in Peking und in Hongkong und überall werden die Sterne aufgemacht, ich glaube, da ist schon das Geheimnis, dass der Mensch sich selbst feiert und die anderen, die um ihn herum sind und die man als Geschenk empfindet. Ich glaube, das ist, glaube ich, wenn man das von der Christologie wegnimmt und sagt, also das ist der Messias und das ist der Mann, der Bergpredigt und der die Welt neu macht, das kann man da abziehen, sondern man kann es dann kulturell fokussieren auf dieses, wir feiern die Geburt, dass wir geboren sind und dass Menschen um uns herum wie Geschenke um uns herum geboren sind. Aber was auch noch natürlich interessant ist, durch dieses Computerzeug tickt die ganze Welt mit Jesu Geburt.
Ja, ja.
Der Computer ist amerikanisch oder europäisch oder wie auch immer. Alle Zeit wird gerechnet, zumindest digital. Auch wenn die jüdische Kultur jetzt im Jahr 5800 ist und die Hindu-Kultur und die buddhistische, die rechnen ja haben alle andere Zeitrechnungen. Aber seit die Welt digital ist, rechnet sie nach Christus.
In der DDR hieß es nach Beginn unserer Zeitrechnung. Und das hat sich. Ja, es ist interessant. Also man muss ja, ich fand es interessant, als theologisch da ein Verständnis dafür zu entwickeln. Einerseits auch, also zum einen eben auch solche Veränderungen jetzt erstmal vorurteilsfrei wahrzunehmen und zu schauen, was für Sinn erleben sich darin ausdrückt und andererseits natürlich aber auch Verflachung und Banalisierung jetzt nicht auszublenden, aber das finde ich einen schönen Gedanken über das Kind und dann damit verbunden, ja, so eine Liebesethik ist es ja im Grunde.
Ja,
die schadet
uns ich finde es nicht schlimm, wenn die Leute einkaufen, um anderen was zu schenken. Da kann man natürlich als was ich protestantischer Theologe oder Theologin die Nase drüber rümpfen, aber die Leute, die nicht mehr kommen, die reagieren auf unser Naserümpfen. Ganz einfach. Die wollen einfach nur feiern. Und die wollen, dass wir ihrem Leben helfen, einen Sinnhorizont zu eröffnen. Und das Weihnachtsfest hat auf so vielen Ebenen die Möglichkeiten, Sinnhorizonte aufzumachen. Und das ist unsere Aufgabe, den Menschen das zu schenken. Und nicht zu sagen, du feierst nicht so, wie ich das will. Also,
aber da ist mein Eindruck, unsere Vorgängergeneration, die noch ein bisschen kämpferisch war und die den Heiligabend genutzt hat, um die Leute
Publikumsbeschimpfung zu machen,
hat es in den 70er Jahren nicht und 80er Jahren nicht wenig gegeben. Ja. Nicht wenig. Und das sitzt tief. Mhm. Das machen aber eigentlich wenige. Deshalb jetzt noch mal zu dir. Du hast wie viele Gottesdienste vor dir?
Oh, ich habe 1, 2, 3, 4 kleine Kindergottesdienste. Mhm. Dann habe ich Heilignacht, habe ich dann noch einen, also am Heiligen Abend 5. Und dann habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag noch einen Gottesdienst. Und da mache ich über eine Meditation zum Thema vom Himmel hoch. Und dann habe ich wieder am Altjahrsabend. Oh ja. Also so furchtbar ist es nicht.
Also ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag und am zweiten Heiligabend, weil ich ja nicht im Gemeindedienst bin, sage ich immer, soll die Wirtin hinter der Theke stehen. Aber danach mache ich das in Katharin und dann in meiner ersten Gemeinde in Rheinbeck.
Super.
In der Vorbereitung finde ich es immer schwierig, aber in diesem Jahr besonders herausfordernd, dieses Gegenüber von einerseits wirklich meiner, ähnlich wie bei dir, unverstellten Weihnachtsvorfreude, dann auch aber auch dann diesem Spannungs- oder dieser Gefühlsspannung. Einerseits, es ist richtig, alles schwierig und vieles geht auch kaputt und Transformation heißt es, aber es geht auch vieles, ist bedroht, wirtschaftlich, politisch, kulturell, auf vielen Ebenen. Zugleich geht es mir selber noch in meinem kleinen Horizont irgendwie gut und das hat ja auch so seinen Sinn. Also in dieser Spannung von Krise und schlichter Freude zwischen allgemeinem Untergangsgerede und christlicher Hoffnung, finde ich es immer schwierig, mich auf Weihnachten vorzubereiten. Ich weiß nicht, in diesem Jahr ist es jedenfalls nicht einfacher als sonst. Wie gehst du so innerlich darauf zu?
Ich bin dankbar, dass ich im Jahr 23 ein halbes Jahr in Ost-Jerusalem unter Palästinensern und Palästinenserinnen gewohnt habe und dass ich jetzt im letzten Jahr fast ein Jahr lang in Thessaloniki die deutsche Gemeinde geleitet habe. Ich erzähle, schicke das voraus, ja, weil ich gesehen habe, wie die Menschen viel weniger haben, viel weniger Sicherheit haben, viel mehr arbeiten als wir und viel weniger klagen. So.
Ach.
Also, ja.
Ist das so?
Ja. Das ist so. Also, dieser Horizont, der ermöglicht es mir zu Weihnachten.
Völlig ungehemmt.
Ungehemmt, mich zu freuen. Schön. Und zu sagen, es ist eine Frage deines Blickwinkels, ob du dieses Glas halb voll oder halb leer siehst. Und wenn du immer auf das, was nicht da ist, guckst, ja, kommst du mir vor wie ein verzogener Lümmel, der zu Weihnachten irgendeine Apple-Uhr bekommt, aber nicht die richtige Generation und drauf rum und sie auf den Boden schmeißt und drauf rum trampelt und auch das, was er geschenkt bekommen hat, kaputt macht. So, weil er das und das und das und das nicht auch noch hat. Also ich sage das in diesem Bild, weil ich glaube, wir sind eine ziemlich verwöhnte und sehr sicherheitsgeprägte Generation und ein Volk. Und wenn ich sehe, wie die griechischen Familien, eine normale griechische Rentnerin, wenn sie sehr gut gestellt hat, hat sie 900 oder 1000 Euro und der Normalfall ist so 700 oder so. Wenn du das einfach alles im Kopf hast und siehst die gute Laune von den Leuten, die sitzen halt dann im Café, die sitzen ja immer im Café, man denkt, die sitzen immer im Café, ja, aber halt an einem Café sitzen sie dann für 3,50 einen ganzen Vormittag lang. Sie haben nicht mehr Geld. Und das, wenn man sich das mal genau genau durch den Kopf gehen lässt, dann sind wir sehr, ich sag's mal nicht so allzu kritisch, sehr anspruchsvoll.
Das finde ich aus zwei Gründen interessant. Einmal als homiletische Maxime, also als Predigtmaxime, zu Weihnachten jetzt nicht doof, sondern reflektiert, einfach die Freude verkünden.
Danke.
Ohne jetzt nochmal dreimal hin und her zu denken, das liegt uns ja sonst eher nahe, sondern einfach mal diese Freude, dieses Festes einfach so zu feiern, zu genießen und damit zu teilen. Und das andere spricht mich auch deshalb an, weil ich mir oft die Frage stelle, was in unserer deutschen Gesellschaft, oder wir haben viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, da wird es nicht viel anders sein, was eigentlich an inneren Kräften bleibt, wenn der Wohlstand weniger wird. In Deutschland ist es im Moment in einigen Teilen sehr dramatisch, das will ich jetzt auch gar nicht belächeln oder
nein,
kleinreden.
Nein, kann man auch nicht kleinreden.
In der Schweiz weiß ich auch, das alte Modell des Schweizer Bankenwesens kommt auch an ein Ende. Also ob das da immer noch so prächtig sein wird, wie man das als Deutsche, wenn man nach Zürich fährt, erlebt, das wird sich auch ändern. Und dann ist die Frage, was für innere Kräfte, Ressourcen hat man denn?
Und wie viel Kraft für Neues?
Und wie viel Kraft für Neues?
Also du hast einen leeren Stuhl, da sitzt halt der Beziner nicht mehr drauf. Dann kommt einfach was Neues. Und dies zu sagen, es kommt was Neues und ich bin dabei, das ist für mich auch so ein Teil von Weihnachten. Und dieses Beklagen, dass das, was man mal hatte und wo man eigentlich schon vor 20 Jahren hätte umstellen müssen, wenn man gewollt hätte. Also, das ist jetzt meine, zum Thema Auto, ist das meine persönliche Meinung. Ja, also dann die Kräfte zu holen. Und wo sind die Kräfte? Und ich glaube, die sind in der Religion. Zu sagen, wir sind offen für Neues und wir sind dankbar für das, was wir haben. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Weil nur auf dem Gefühl der Dankbarkeit kannst du was Neues bauen. Und ich weiß es nicht, ob meine Vermutung da richtig ist, aber was uns wirklich geschadet hat, unterbrich mich, wenn das politisch jetzt unkorrekt ist.
Oder nur zu.
Was uns wirklich geschadet hat, ist, dass wir während der Pandemie, die uns ja wirklich auch solidarisch zusammen geschweißt hat, viele, wenn es auch
zum
dann
Teil,
ja, Spaltungen gab, aber dass dann plötzlich die Regierung kam und gesagt hat, wir kommen für alles auf. Ihr seid auch da geschützt.
Mhm.
Und dann kam der Wumms und ein Doppelwumms und diese Wumse, die dann kam, wo man dann denkt, dass man dann doch als Bürger sagt, Gott, bin ich froh, in was für einem Land ich lebe. Was kam aber hinten raus? Eine Unzufriedenheit und eine Empörungskultur und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Die 20 Milliarden, die da investiert wurden, hätten wir wirklich in die Schiene investieren können. Und dann wären aber die Leute natürlich reihenweise pleite gegangen. Jetzt gehen sie auch reihenweise pleite. Jetzt hilft ihnen keiner. Aber wollte nur sagen, dass plötzlich dieses große Geschenk des Staates, oder sind halt unsere Steuergelder, ist ja klar, die Rückerstattung der Steuergelder, so kann man es auch nennen, aber keine Befriedigung oder kein Stolz auch ausgelöst hat, sondern eigentlich immer eine wachsende Unzufriedenheit. Und deswegen
ja,
bin ich ein bisschen sauer
ja,
auf meine eigene Kultur. Ja,
ja, weil es eben, also Deutschland ist, dafür gibt es historische Gründe, sehr sicherheitsorientiert, gibt es Gründe, dass hemmt aber auch. Und das Zweite ist, wir sind eben auch schon interessant, mit Schweizer Freunden bespreche ich das, viel staatsorientierter als zum Beispiel so eine freiheitliche Schweiz. Und das hat aber weniger mit Staatsloyalität zu tun, sondern mit dann Ansprüchen, die es gibt. Es ist ja auch gut, wenn zum Beispiel Sozialhilfeempfänger nicht nur sozusagen betteln müssen, sondern
ja,
Ansprüche haben, Rechte haben,
ja,
alles in Ordnung.
Ja.
Aber dass es eben diese Ansprüche gibt und wo diese Ansprüche nicht zu 150% erfüllt
genau
sind, ist ein bisschen wenig.
Ja.
Ist es zu wenig und dann kommt ja das deutsche Klagen.
Und dann kommt so eine Klagekultur rein. Also, und das hat sich aber für mich eben verschärft in den letzten, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahren. Warum werden wir nicht ausführlich begründen können heute? Weil es gibt natürlich auch Leute, die Empörung schüren, die den Untergang dieses Sozialstaates wollen und so. Das sind wir uns ja alle, kann man in jeder Zeitung lesen. Aber das, finde ich, dagegen ist auch Weihnachten ein Resilienzfaktor. Weil man erlebt, dass man geborgen ist, dass man in einer Familie ist, dass man zueinander hält und dass man gleichzeitig offen ist für Neues und seine Blasen durchbricht, hoffentlich, leerer Stuhl siehe, und es kommt was, und ich bin offen für ein Neues, und was da reinkommt, ist immer ein Risiko. Auch daran erinnert uns Weihnachten, wenn was Neues anbricht, ist es immer ein Risiko. Es bleibt einfach nicht beim Alten. Und ich finde, das wäre eine schöne Weihnachtshaltung von den Leuten, wenn sie sagen würden, oh, schön, dass es was Neues gibt.
Das ist schon fast eine Weihnachtspredigt gewesen.
Entschuldigung.
Nee, gar nicht. Muss man sich gar nicht für entschuldigen. Finde ich sehr schön. Das ist ja eine richtig tolle Einstimmung auf Weihnachten. Weihnachten ist eine andere Zeit und die durchbricht unsere normale Zeit und etwas Neues, Gutes kommt. Schlussfrage. Wirst du dann auch ganz viele neue Lieder an deinen Gott in den Gottesdiensten singen oder gerade nicht? Weil diese Weihnachtslieder spielen ja doch eine Riesenrolle. Ich habe gerade für meine Gottesdienste mal so mir Lieder überlegt. Kein neues Lied, alles die schönen alten. Aber manche kennen die auch nicht. Wie hältst du es denn?
Also, bei den Familiengottesdiensten singen wir sozusagen an den ganzen Weg von der Maria, die durch den Dornwald ging, bis zu Komm mit ihr Hirten. Und so singen wir immer an den einzelnen Weihnachtsstationen die traditionellen Lieder. Die werden gesungen, bis ich stehe an deiner Krippe.
Ja.
Und so, dann singen wir die gleichen Lieder wieder hier im Familienkreis, wenn wir zusammensitzen. Und dann im Nachtgottesdienst hat unsere Kirchenmusikerin den Jugendchor engagiert und die singen lauter englische Lieder.
Auch sehr schön.
Ja, die singen lauter englische Lieder, die kennt man. Und dann hat sie mir ihre Vorschläge geschickt. Und dann habe ich gesagt, aber Udo Fröhliche und Stille Nacht muss rein. Weil jeder, der nachts in Gottesdienst will, doch um Himmels Willen bitte Stille Nacht singen und Udo Fröhliche. Das gehört einfach dazu.
Das gehört neuerdings dazu, weil um Stille Nacht gab es ja große Kulturkämpfe. Strenge evangelische Pfarrer haben das immer verboten, weil es so schrecklich katholisch sei. Aber da seid ihr in Trittau in eurer jetzt ökumenischen Kirche.
Ja, ich bin aus Bayern, mir ist es ganz egal. Ich nehme von allem das Beste und ich finde Stille Nacht. Das ist einfach mitten hinein in das Weihnachtspathos. Ich liebe es.
Sehr schön. Liebe Johanna Haberer, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Hand bei der Predigt- und Gottesdienstvorbereitung. Ich wünsche noch einen schönen vierten Advent und dann ein einfach nur fröhliches Weihnachtsfest in der Kirche und hier in der Familie.
Dir auch.